VBU to go, der Podcast für Arbeitgeber. Fakten einfach erklärt. Der Podcast der VBU geht spannenden Themen aus Arbeitsrecht, Personalmanagement und Arbeitswirtschaft auf den Grund.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Podcast-Folge der VBU. Mein Name ist Jule Hager-Jürgens, ich bin Wirtschaftspsychologin und für den Bereich Bildung und Personalwirtschaft bei der VBU zuständig.
Ja, hallo, mein Name ist Achim Dahm. Mit meiner Kollegin arbeite ich bei der VBU in der Abteilung Arbeitswirtschaft. Wir beraten Unternehmen zum Themen Arbeitszeitgestaltung, Entgeltgestaltung, Arbeits- und Betriebsorganisation sowie zu unserem heutigen Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wir sind Verbandsingenieure. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema Stress und psychische Gefährdungsbeurteilungen. Denn laut dem aktuellen DAK-Psychoreport aus diesem Jahr ist ein erneuter Höchststand bei psychisch bedingten Fehltagen erreicht. Doch fangen wir erstmal an mit der Grundsatzfrage, Frau Hager-Jürgens. Was ist Stress überhaupt?
Das ist eine gute Frage, denn die Stressreaktion ist eine durch die Evolution geformte, sehr schnelle Anpassungsmöglichkeit des Körpers an auftretende Gefahrensituationen. Natürlich mit dem Ziel, das Überleben zu sichern. Stellen wir uns mal ganz kurz einen Neandertaler vor, der vor einem Dino steht. Der muss natürlich in just der Situation entscheiden, fange ich den Dino jetzt und bin der Held, weil es Abendessen gibt, oder laufe ich vor dem Dino weg, zurück in meine Höhle, habe dafür aber kein Essen. Und genau diese Gefahrensituation und diese Bewertung der Gefahrensituation war in der Menschheitsgeschichte natürlich sehr praktisch, ist aber bis heute als körperliche Reaktion gleich geblieben. Das heißt, auch heutzutage noch, wenn wir uns in einer Gefahrensituation befinden, nimmt unser Körper alle Kraft zusammen und versorgt uns mit Energie, damit wir im übertragenen Sinne kämpfen oder weglaufen können. Die Stressforschung ist ein sehr weites Gebiet in der Psychologie und eins der bekanntesten Modelle, zum Beispiel das transaktionale Stressmodell nach Lazarus. In diesem Modell spielt eben diese innere Bewertung des Stressors eine wichtige Rolle, denn der Stressor muss erstmal im Gehirn als solcher erkannt und bewertet werden. Eben fange ich den Dino oder renne ich vor dem Dino weg, damit eine richtige Stressreaktion ausgelöst werden kann. Diese Bewertung ist halt eben individuell und verschieden von Person zu Person.
Das klingt interessant, Frau Hager-Jürgens. Können Sie das Modell vielleicht kurz an einem Beispiel erläutern?
Natürlich. Nehmen wir jetzt mal den Arbeitskontext. Herr A und seine Kollegin Frau B bekommen den Auftrag, bis nächste Woche ihren Teil eines Projektes der Geschäftsführung vorzustellen. Dazu müssen beide vorab eine Präsentation erstellen. Und während Kollegin B dann sagt, ach, das schaffe ich ja mit links, ne, das Projekt kenne ich in- und auswendig, sagt vielleicht Herr A, oh, das kann ich gar nicht, das schaffe ich gar nicht und vor Leuten präsentieren, das ist jetzt auch nicht so meine Stärke, wodurch die Frau B sich herausgefordert fühlt und gelassen bleibt und sagt, ja, okay, gut, ich mache die Präsentation jetzt, gerät Herr A in Stress, unter Druck, es potenziert sich mit der Vorstellung, etwas vorzutragen, dann auch noch vor der Geschäftsführung, wodurch vielleicht Versagensängste ausgelöst werden und obwohl dieser Stressor, es ist diese Präsentation und dieser Vortrag bei beiden gleich ist, fällt die Reaktion und die Bewertung, die innere Bewertung sehr unterschiedlich aus. Und somit liegt die unterschiedliche Stressreaktion auch in der Erwartungshaltung von den beiden zum Beispiel. Also Personen reagieren sehr unterschiedlich und persönlich auf Stressverstärker. Das kann mit der inneren Einstellung zu tun haben, das kann mit Selbstbewusstsein zu tun haben, das kann aber auch mit persönlichen Vorerfahrungen zu tun haben. Vielleicht hat die Kollegin Frau B. schon sehr häufig Präsentationen gehalten und sagt deswegen, ach, ne, das mache ich mit links, habe ich schon so oft gemacht, habe ich gar kein Problem mit. Aber auch irgendwie persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten, Fertigkeiten können zu diesen individuellen Stressreaktionen und der Bewertung führen.
Und was sind die Folgen von Stress?
Auch die Folgen können ganz unterschiedlich sein. Und es hängt auch von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Also das kann die Dauer dieser Stressreaktion sein. Das kann aber auch sein, die Phasen zwischen dem Stress, also so Erholungs-Entspannungsphasen, sind die da, sind die nicht da? Wie lange sind die? Bekannte Folgen sind zum Beispiel Bluthochdruck, Schlafstörungen, Störungen von Fett- und Zuckerstoffwechsel, mit Übergewicht, bis hin zu Burnout und Depression natürlich.
Also kann man sagen, Stress ist etwas Negatives für den Körper?
So pauschal kann man das nicht sagen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Eustress und Distress. Eustress ist die Bezeichnung für, nennen wir ihn jetzt mal, positiven Stress, der uns dabei hilft, zum Beispiel bei sportlichen Anstrengungen etwas zu bewältigen, aber auch in Glücksmomenten, zum Beispiel eine Hochzeit zu planen. Es ist vielleicht im ersten Moment sehr stressig, die ganzen Gäste, Deko, Location, aber am Ende ist eine Hochzeit ja etwas Schönes. Also es ist eine Art positiver Stress, der ausgelöst wird. Und es sind meistens Situationen, die zwar herausfordernd sind, aber als lösbar empfunden werden. Diese kurzzeitige Situation, dieses kurzzeitige Spannungsgefühl kann uns auch zu körperlichen und psychischen Leistungshöchstpunkten bringen. Guckt man mal in den Sport, dieses Sportlerhoch, wie man das nennt, wenn man irgendwie einen Marathon gelaufen hat am Ende des Tages und es geschafft hat. Die Stress hingegen, das ist dieser negativ empfundene Stress, bezeichnet Situationen, die die eigenen Anforderungen im Vergleich zu den eigenen Ressourcen als negativ darstellt. Das heißt, irgendwie, ich habe weniger Zeit und weniger Energie als die Aufgaben, die ich bewältigen muss. Und diese Anforderungen, die lösen oft eine Stresssituation aus, die man als sehr schwer kontrollierbar, bedrohlich, überfordernd wahrnimmt. Und die Folgen davon sind oft, dass wir uns gehemmt fühlen, blockiert, ängstlich, auch gereizt oder erschöpft reagieren. Doch mal eine Frage an Sie, Herr Dahm. Was muss der Arbeitgeber denn bei diesen psychischen Belastungen im Rahmen des Arbeitsschutzes beachten?
Der Arbeitgeber ist verantwortlich für den Arbeits- und Gesundheitsschutz und muss entsprechende Maßnahmen umsetzen. Er muss auch eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen durchführen. Das ist schon seit 1996 verpflichtend. Zu diesem Zeitpunkt ist das Arbeitsschutzgesetz in Kraft getreten. Darüber hinaus hat der Bundestag im Jahre 2013 eine Änderung des Arbeitsschutzgesetzes verabschiedet und nochmals klargestellt, dass auch psychische Belastungsfaktoren bei der Arbeit im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu erfassen sind.
Also Gefährdungsbeurteilung hört sich ja jetzt erstmal bedrohlich an. Was ist denn überhaupt eine Gefährdungsbeurteilung?
Ja, eine Gefährdungsbeurteilung ist ein Vorausdenken. Wodurch werden die Beschäftigten im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung gefährdet und belastet? Diese Gefährdungen und Belastungen muss der Arbeitgeber ermitteln. Er muss auch eine Risikobeurteilung durchführen und abschätzen, wie hoch das Risiko einer ermittelten Gefährdungsbeurteilung ist. Daraus muss er letztendlich den Handlungsbedarf ableiten und geeignete Schutzmaßnahmen festlegen. Der Arbeitgeber muss natürlich diese Maßnahmen auch durchführen und wichtig ist, dass er anschließend auch eine Wirksamkeitskontrolle durchführt. Er muss also überprüfen, ob die Maßnahmen tatsächlich wirksam geworden sind oder gegebenenfalls neue Gefährdungen entstanden sind. Und nebenbei bemerkt, Frau Jürgens, stellen wir in der Praxis häufig fest, dass gerade die Wirksamkeitskontrollen in Gefährdungsbeurteilung des Öfteren fehlen. Diese sind aber gemäß Arbeitsschutzgesetz vorgeschrieben und müssen durchgeführt werden.
Sie sagten eben, dass der Arbeitgeber die Belastungen ermitteln muss. Was sind denn überhaupt Belastungen? Man kann sich zwar was darunter vorstellen, aber was zählt denn dazu?
Ja, also zunächst einmal ist es wichtig, dass man strikt unterscheidet zwischen der Belastung und der Beanspruchung. Die Belastung ist für alle Beschäftigten gleich. Die Beanspruchung ist individuell und bei jedem Menschen verschieden. Der Arbeitgeber muss aber nur die Belastungen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ermitteln. Das ist, wie gesagt, wichtig und wird in der Praxis oft nicht beachtet. Gehen zum Beispiel in einem Callcenter 100 Anrufe pro Schicht ein, dann ist die Belastung für alle Callcenter-Beschäftigten gleich, nämlich im Beispiel die genannten 100 Anrufe pro Schicht. Die Beanspruchung ist aber bei jedem Mitarbeiter unterschiedlich. Einige Beschäftigte werden vielleicht nach Ende der Schicht sagen, heute haben wir 100 Kunden helfen können. Das ist doch ein tolles Gefühl. Andere Beschäftigte hingegen sagen vielleicht schon nach 50 Anrufen während der Schicht, wie schaffe ich das überhaupt? Das Telefon steht nicht still. Wie soll ich heute überhaupt den Tag überstehen? Und ich glaube, an dem Beispiel wird deutlich, dass die Beanspruchung bei jedem Menschen individuell ist. Und Belastungen überhaupt zu erkennen, das ist natürlich auch wichtig, die können sich ergeben zum einen aus dem Arbeitsinhalt, das sind die sogenannten körperlichen Belastungen, wie zum Beispiel das Heben und Tragen von Lasten, Zwangshaltungen, einseitige Dauerbelastungen. Dann gibt es die Belastungen durch die Arbeitsumgebung, das können unter anderem Lärm, Klima und Gefahrstoffe sein. Und aus der Arbeitsorganisation und dem sozialen Umfeld ergeben sich die psychischen Belastungen. Das kann zum Beispiel der Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit sein. Beschäftigte sind mit der Arbeitsaufgabe völlig überfordert oder völlig unterfordert, weil sie gegebenenfalls nur monotone Tätigkeiten ausführen. Und nicht zu unterschätzen sind die informatorischen Belastungen. Wir bekommen täglich im Rahmen unserer Arbeitsaufgaben eine Vielzahl von Informationen. Die müssen gefiltert werden und es müssen entsprechend Prioritäten festgesetzt werden. Und aus den sozialen Beziehungen können sich natürlich ebenfalls Belastungen ergeben, zum Beispiel der Umgang mit der Führungskraft. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, die Führungskraft führt nicht richtig und das belastet mich. Und die Zusammenarbeiten mit Kolleginnen und Kollegen kann auch belastend sein. Ich bin vielleicht nicht im Team integriert. Stichwort Mobbing. Und die gerade genannten Belastungen sind, wie schon gesagt, für alle Beschäftigten gleich. Die Beanspruchung ist aber bei jedem Menschen verschieden. Und Frage Jürgens, Sie haben das ja schon angedeutet, die hängt von den Eigenschaften, Fertigkeiten, Fähigkeiten des einzelnen Beschäftigten ab und von seinen Bedürfnissen und der Tagesform. Und wie Sie dargestellt haben, kann das positive oder negative Auswirkungen sein. Förderung der Gesundheit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit sind zum Beispiel positive Auswirkungen. Krankheit und Beeinträchtigung des Wohlbefindens sind negative Auswirkungen.
Und der Arbeitgeber muss das ja ermitteln. Welche Verfahren gibt es, um diese psychischen Belastungen zu ermitteln?
Ja, es werden in der Regel 3 Verfahren zur Ermittlung psychischer Belastungen angewendet. Eine Methode ist die Mitarbeiterbefragung mit standardisierten Fragebögen. Hierbei kann sich der Arbeitgeber einen ersten Überblick verschaffen, welche Belastungsschwerpunkte es in den jeweiligen Bereichen gibt. Wichtig ist aber, dass nur wissenschaftlich geprüfte Fragebögen verwendet werden. Ansonsten gilt die Gefährdungsbeurteilung als nicht korrekt durchgeführt. Darauf achten die aufsichtsführenden Behörden sehr. Eine Methode ist die Arbeitsplatzbeobachtung mit anschließendem Interview. Geschulte Experten, wie zum Beispiel die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder der Arbeitsmediziner, beobachten die Tätigkeit der Beschäftigten und notieren ihre Beobachtungen in einem Analysebogen. Anschließend findet ein Gespräch mit den Beschäftigten statt. Diese Methode ist sehr zeitaufwendig, aber dafür ist sie sehr genau. Eine weitere Methode ist der moderierte Mitarbeiter-Workshop. Beschäftigte setzen sich in einer Runde von ca. 5 bis 15 Personen zusammen und diskutieren über die Belastungsfaktoren in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen. Dazu muss man sagen, dass diese Methode in der Praxis häufig keine Anwendung findet, weil man kann sich vorstellen, dass es den Beschäftigten schwerfällt, sich über psychische Belastung im Team oder in der Gruppe zu äußern.
Das klingt nach einer Menge, die ein Unternehmen berücksichtigen muss. Wenn Sie im Anschluss Fragen rund um das Thema Stress und psychische Belastung haben, dann kontaktieren Sie uns, das Team von der VBU, sehr gerne.
Ja, denn wir beraten die Unternehmen natürlich individuell, unsere Mitgliedsunternehmen, wie psychische Belastungen zu ermitteln sind und welche Verfahren für die Unternehmen die geeignetsten sind. Wir führen regelmäßig Veranstaltungen, Schulungen und Workshops zu dem Thema durch. Dabei legen wir sehr großen Wert auf den Praxisbezug. Neben kurzen theoretischen Teilen stellen wir geeignete Verfahren vor, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der Schulung anwenden. Hierzu zeigen wir Kurzfilme aus der Praxis, in denen psychische Belastungen bei der Ausführung von Tätigkeiten vorkommen. Und man kann sagen, diese Schulungen und Workshops sind sehr lebhaft und es wird viel diskutiert. Und man erkennt sehr schnell, ja, ich sage das jetzt mal salopp, dass es sportlich ist und nicht einfach ist, psychische Belastungen zu ermitteln. Ja, Frau Hager-Jürgens, und wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Und in dieser Zeit zeigen wir einen Film, der sich auf den Weihnachtsmann bezieht. Denn auch der Weihnachtsmann hat Stress. Er muss alle Wünsche erfüllen. Er muss überall gleichzeitig sein. Dann fällt noch ein Rentier aus oder der Schlitten ist defekt. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermitteln dann die psychischen Belastungen des Weihnachtsmanns. Das ist immer ein schöner Film zum Einstieg, um ins Thema einzuführen. Aber letztendlich werden unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer geschult, wie die Verfahren angewendet werden. Und das hat für die Praxis dann große Auswirkungen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann die Verfahren auch betrieblich anwenden.
Ja, dann hoffen wir jetzt mal, dass der Weihnachtsmann für unsere Wünsche nicht allzu viel Stress gehabt hat. Und damit verabschieden wir uns vom VBU2Go-Team in die Winterzeit. Das gesamte VBU-Team wünscht allen Zuhörern und Zuhörerinnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf Wiedersehen.
Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über die Leistungen der VBU erfahren? Dann besuchen Sie uns einfach auf www.vbu-net.de. Hier finden Sie alle Informationen zu unseren umfangreichen Angeboten und die richtigen Ansprechpartner für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.